Ich denke mir manchmal, ich beerdige dann einen Mann, der war Schweißer in einer Firma, oder ich beerdige eine Frau, die war mal Verkäuferin. Und ich bin die Letzte und vielleicht manchmal die Einzige, die eine Rede auf diesen Menschen hält. Und da würde ich auch jedem Theologen und jeder Theologin empfehlen, dass man diesen theologischen Job macht, indem man ihn mit etwas anderes, Lebensweltliches in Reibung bringt. Weil dann, finde ich, beginnt die Theologie erst zu sprechen. Und dann machte sich eine Tür auf und nach 5 Jahren, ich habe eigentlich ungefähr alle 5 Jahre einen neuen Beruf gelernt, machte sich die wieder zu. Dann geht man einen nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist eine sehr tolle Erfahrung, dass man dann von einem Raum in den anderen geht. Es gibt so viel, was wir uns nicht vorstellen können und was wir jetzt in unseren Lebzeiten erlebt haben, was passiert. Ja? Und vor allem auch dieses Weltgedächtnis und diese Weltkommunikation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Diesmal wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Persönlichkeiten über Ende, Abschiede, Sterben, aber auch über Leben und über den Sinn des Lebens. Heute freue ich mich sehr, dass ich eine besondere Frau hier habe, die mich schon lange begleitet, ohne dass sie es weiß, Theologin und Universitätsprofessorin und Podcasterin Johanna Haberer. Sehr, sehr schön, dass Sie in Wien sind.
Hallo, grüß Gott, Julia Schnitzlein.
Ich werde Sie gleich noch näher vorstellen, aber bevor ich dazu komme, ist unsere Einstiegsfrage immer die gleiche, nämlich wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Gestern vielleicht. Also ich überlege das die ganze Zeit. Sie müssen wissen, ich werde dieses Jahr 70. Also ich bin nach meinen eigenen Augen eigentlich eine alte Frau, obwohl es sich nicht so anfühlt. Aber die Frage, was von einem bleibt, wenn man im Ruhestand ist und auch wie unruhig der auch immer ist, ist dann schon, begleitet einen die Frage, wie willst du dieses Leben enden? Und ich war jetzt gerade in Urlaub und bin natürlich wie eine Wahnsinnige jeden Tag 1 bis 3 Stunden gelaufen, weil ich auch diese bisschen beängstigende Vorstellung habe, nicht wie wird es enden, sondern wie wirst du dann auf den Tod zugehen und wie lange wirst du fit bleiben und wie lange kannst du dich selbst versorgen und so. Das sind Dinge, die mich schon ein Leben lang begleiten, weil meine Eltern haben ein Seniorenheim gegründet, das Augustinum. Es ist heute ein großes Unternehmen, aber ich sage immer den Leuten, ich bin im Altenheim aufgewachsen praktisch. Also ich bin mit alten Leuten aufgewachsen, auch mit Pflegebedürftigen und habe Leute, die pflegebedürftig waren, gefüttert und mit Essen versorgt und solche Dinge. Das war bei uns in der Familie sozusagen, mussten alle mitarbeiten. Insofern bin ich mit dieser Vision, was ist, wenn du stirbst und vor allem, wie ist der Weg dorthin? Mit der bin ich schon aufgewachsen und ich möchte gerne, dass der möglichst beweglich und fit ist.
Das heißt, deswegen gehen Sie auch sehr viel zum
Tag.
Ja. Diese jetzt berühmten 10.000 Schritte?
Ich habe in den letzten 4 Wochen einen Tagesdurchschnitt von 11.000 Schritten. Also, da können Sie sich vorstellen, da waren auch ein paar dazwischen, wo gar nichts lief.
Okay, und dann sehr viel.
Ja.
Johanna Haberer, viele kennen Sie, trotzdem will ich Sie nochmal vorstellen. Sie sind mittlerweile pensioniert. Sie waren Universitätsprofessorin in Erlangen. Sie haben schon gesagt, Ruhestand kann man nicht wirklich sagen. Sie sind jetzt wieder zurück zum Pfarrberuf gekehrt. Sie waren in Jerusalem am Ölberg. Sie waren in Thessaloniki. Und wie ich gerade erfahren habe, sind jetzt in der Nordkirche mit einer halben Pfarrstelle in Trittau. Ganz spannend. Sie waren jahrelang an der Schnittstelle von Kirche und Medien, haben die Evangelische Funkagentur mitbegründet. Das waren Chefredakteurin des Sonntagsplatz und Rundfunkbeauftragte der EKD. Und vor allem sind Sie berühmt durch den Podcast, den Sie mit Ihrer Schwester gemacht haben, unter Pfarrerstöchtern. Der ging jetzt 6 Jahre lang, ist zu Silvester ausgelaufen mit der Offenbarung. Und es wird aber weitergehen, das dürfen wir schon verraten, nicht mit den Pfarrerstöchtern, mit einem neuen Podcast.
Es wird mit den Pfarrerstöchtern weitergehen, also mit einer anderen Unterzeile. Okay. Nicht die Geheimnisse der Bibel.
Sondern unsere verrückten Heiligen.
Ja.
Bin ich sehr gespannt. Heute sind Sie in Wien, das freut mich sehr. Wir sind hier im Pfarrhaus in der Innenstadt, im Pfarrhaus, in dem ich auch wohne mit meinen Kindern. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind Pfarrerstochter, aber nicht im Pfarrhaus aufgewachsen, sondern im Altenheim.
Ja, praktisch im Altenheim. Meine Eltern haben 1950, glaube ich, oder 49 oder 50 geheiratet und haben dann relativ schnell, mein Vater war eingeschrieben, geschiedener Pfarrer, nach dem Krieg geschieden und wurde dann in die Schule versetzt und hat dann dort diese orientierungslosen jungen Leute, die zum Teil ohne Vater aufwuchsen, im Unterricht gehabt und hat dann ein evangelisches Internat gegründet. Das nannte er Collegium Augustinum und dann hat er 61 eingeweiht, das erste Wohnstift Neufriedenheim in München und das sind jetzt 26 oder 27 Häuser über ganz Deutschland. Aber das hat meine Jugend und unsere Jugend, wir sind vier Geschwister, begleitet und deswegen sage ich, wir sind im Altenheim aufgewachsen. Das heißt, die Vorstellung davon, dass das Leben endlich ist, das ist eigentlich meine ganze Existenz über mir vor Augen.
Ist es Ihnen eben auch dadurch vertrauter, also nimmt das dann auch Angst vorm Altern, wenn man so viel mit Alter und Tod zu tun hat?
Es ist auf jeden Fall, hat es einen gewissen Gewöhnungseffekt und ich habe keine Angst vorm Tod. Ich habe Sorge, dass ich, das hat glaube ich jeder, dass ich irgendwie meine Gedanken nicht mehr beieinander habe, dass ich so dement bin, dass ich meine Tochter nicht mehr erkenne oder solche Dinge. Und wenn man dann halt immer liest, man kann das eben durch Bewegung und alles Mögliche etwas hinausschieben oder gar verhindern, dann würde mich das freuen. Also davor hat glaube ich jeder Mensch Angst, dass er irgendwie so gebrechlich wird, dass er unweigerlich und rund um die Uhr auf andere Menschen angewiesen ist. Aber ich meine, wenn es dann so ist, dann wird man es auch ertragen. Das wird, denke ich, es schaut sich von außen, das ist auch meine Erfahrung, immer schlimmer an, als es dann für die Betroffenen ist.
Ihre Eltern sind schon länger tot. Ihre Schwester war ja auch schon hier bei uns im Podcast und hat erzählt, dass sie ihre Eltern auch begleitet haben. Also ihr Vater ist relativ kurz, also er hatte eine Krebsdiagnose, ist dann innerhalb von einem Monat gestorben. Und ja, vielleicht können Sie sagen, auch wie Sie diese Zeit erlebt haben. Und ich glaube, Ihre Schwester hat auch erzählt, dass Sie beim Tod Ihrer Mutter dabei waren.
Ja, also das war meine ältere Schwester, die bei meiner Mutter und letztlich auch bei meinem Vater dabei war. Unsere ältere Schwester ist die begabteste in dieser Art von Begleitung und Care-Arbeit. Sie ist eine sehr, sehr einfühlsame und sehr körperliche Person. Und das war eine ganz intensive Zeit mit meinem Vater. Der hat, glaube ich, es war der 4. August, hat er erfahren, dass er unheilbar krank ist und dass er eine sehr, sehr begrenzte Zeit zu leben hat. Und dann haben uns das die Ärzte gesagt. Da war mein älterer Bruder und ich und meine Mutter. Und dann hat der Arzt gesagt, sie müssen jetzt entscheiden, ob sie es ihm sagen. Mhm. Und dann hat meine Mutter so ein bisschen gelacht und hat gesagt, also ich habe diesen Mann noch nie angelogen. Wenn ich jetzt zur Tür hereinkomme und ihm nicht die Wahrheit sage, sieht er das sofort. Fand ich eine super Antwort. Ja, wir haben es ihm dann gesagt, dann hatte er Gelegenheit, er war ja doch in der Leitung eines großen Unternehmens, das alles so abzuwickeln, dass es nach seinem Tod weitergehen konnte. Und ich habe mit ihm, ich hatte den Job zu seinem Geburtstag, er hatte am 16. August Geburtstag und am 31. ist er gestorben. Also so 4. August Diagnose, 16. August 74. Geburtstag, 31. August Tod. Und ich hatte dann den Auftrag, erstens eine Andacht zu halten zu seinem Geburtstag. Und das habe ich über einen Sprüche, einen Weisheitstext gemacht. Fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar, dass es nichts Besseres auf der Welt gibt als einen guten Freund. Und habe ihn dort als guten Freund seiner Kinder mit Gottes Hilfe gefeiert. Und dann habe ich mit ihm ausgemacht, wie seine Beerdigung ablaufen soll.
Die Sie auch gehalten haben?
Nee, das war zu seinem, er hatte einen Gemeindepfarrer, den wollte er gerne für die Beerdigung. Der war so links und hat ihn immer furchtbar aufgeregt. Und es hat mich gewundert, er hat sich immer sonntags in die Kirche gesetzt und sich über den aufgeregt. Und er wollte aber, dass der ihn beerdigt. Der war aber leider in Urlaub und dann hat er gesagt, dann muss mich wieder dieser Oberkirchenrat den muss ich mir wieder anhören. Also er wurde dann von einem sehr berühmten Oberkirchenrat beerdigt. Aber ich habe die Liturgie mit ihm ausgemacht und die Texte, also Psalm 126, dann werden wir sein wie die Träumenden und so weiter. Also insofern haben wir das sehr, sehr bewusst und sehr, sehr genau und sehr korrekt und liebevoll, glaube ich, gemacht, obwohl so eine intensive Zeit braucht dann ungefähr, sagen wir mal, noch einmal 2 Jahre, um verstoffwechselt zu werden. Ja, man reagiert ja dann und muss ja ständig irgendwas tun und muss sich irgendwie verhalten und man schwimmt in einem unbekannten Gewässer und ist emotional total dabei. Aber ich habe meine erste Rundfunkpredigt meines Lebens am 21. August gehalten, das war ein Sonntag, und das war das Letzte, was er gehört hat. Also als, genau, ich glaube, am Tag danach ist er dann ins Koma gefallen und dann hat er nichts mehr wahrgenommen. Aber das war so. Und meine Schwester, die hatte in der Zeit gerade ihr Anstellungsgespräch oder ihr Bewerbungsgespräch bei der Journalistenschule. Und die war auch so im Ausnahmezustand, es war bei der Bild-Zeitung, da saßen irgendwie 7 oder 8 oder 9 Springer-Chefs ihr gegenüber. Und die haben dann gesagt, ja, Frau Rückert, wo wollen Sie denn in 10 Jahren sein? Und dann sagte sie, sie war vollkommen aus der Tüte, ihr Vater starb gerade, sagte sie, na ja, also in 10 Jahren möchte ich da sitzen, wo Sie sitzen und, ja, und Sie, wo ich sitze. Und das hat denen aber gefallen. Ja, also jedenfalls, das war für uns alle eine sehr, sehr intensive Zeit.
Waren Sie dann dankbar, dass Sie Ihren Vater nicht beerdigen mussten? Also ich frage es nur auch als Kollegin, weil mein Vater wünscht sich das von mir und ich weiß noch nicht, ob ich das kann, meinen Vater beerdigen.
Das werden Sie dann wissen. Nein, er hat die Bitte an uns nicht herangetragen. Also, und ich glaube, das hätte ich auch abgelehnt. Ich habe mit ihm alles geplant und habe auch so das Gespräch mit dem sehr verdienten Mann, der dann die Beerdigung gemacht hat. Nur mein Vater sagt, ich habe so viele Predigten von dem gehört, ich muss mir den nicht wieder anhören. Aber das habe ich alles, sozusagen diesen Teil habe ich für die Familie erledigt. Und nee, ich weiß es nicht. Es ist nämlich, glaube ich, das erlebe ich jetzt. Ich stehe jetzt sehr viel an Gräbern jetzt, wo ich wieder in diesen Beruf zurückgekehrt bin. Und vor allem in Deutschland, also in Thessaloniki und in Jerusalem, sind die Gemeinden nicht so aufgestellt, dass man die ganze Zeit Beerdigung, sind auch nicht so viele Leute, dass man die ganze Zeit jemanden beerdigt. Da habe ich höchstens irgendwelche Obdachlosen, Schottinnen in Thessaloniki, habe ich eine obdachlose Schottin beerdigt. Die wollte niemand beerdigen. Und dann haben die gesagt, naja, evangelisch ist sie ja irgendwie, macht ihr das? Oder sowas, sowas kam schon vor. Aber jetzt gibt es ja manchmal 2 und 3 Beerdigungen in einer Woche. Und da steht man oft an Gräbern. Und da ist es, finde ich, sehr gut, dass einer dabei ist, der eine Distanz hat. Oder eine, in dem Fall. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich dieses machen darf. Weil ich denke mir manchmal, ich beerdige dann einen Mann, der war Schweißer in einer Firma. Oder ich beerdige eine Frau, die war mal Verkäuferin. Und ich bin die Letzte und vielleicht manchmal die Einzige, die eine Rede auf diesen Menschen hält. Ja, und es ist auch toll, wenn man dann auch ehrlich ist an diesen Gräbern. Es entlastet auch die Familie, weil es gibt ja auch richtig zickige Menschen, die man da beerdigt.
Das finde ich schon schwierig, da die Balance zu wahren, wenn man im Beerdigungsgespräch raushört, dass die Person vielleicht doch ja eben die Familie auch ein bisschen tyrannisiert hat und so, aber dann heißt es bitte nicht erwähnen. Natürlich erwähnt man das nicht so, aber dass man es doch liebevoll auffängt irgendwie dann
diese. Ich sage dann der Familie, wenn sie diesen Satz sagt, sage ich, meinen Sie wirklich, ist Ihre Mutter wäre glücklich, wenn man da alles verschweigen würde am Grab? Das erwähnen wir höflich, aber wir erwähnen es. Ja. Also wenn ich dann so einen Satz sage, also sie war nicht begabt zu übermäßiger Dankbarkeit oder so.
Schön formuliert.
Muss ich mir merken. Und die ganze Gemeinde, die kleine Gemeinde dann lacht. dann ist man, glaube ich, gut dabei. Ja. Und dann gehen die Leute auch erleichterten Herzens.
Ja. Das ist ein schöner Beruf, den wir da haben.
Ein sehr, sehr schöner Beruf. Also wie gesagt, ich schaue das jetzt halt die letzten Jahre an. Also ich war in Jerusalem, ich war in Thessaloniki 10 Monate und mache das jetzt hier in einer deutschen Gemeinde in Norddeutschland und habe halt den ganzen Ballast von Organisation, die so ein Pfarramt hat, das erleben Sie ja vermutlich hier, den habe ich nicht, sondern ich kann nur eine theologische, eine geistliche Arbeit machen. Ich bilde jetzt ein paar Lektorinnen aus, damit die großen Lücken, die jetzt in Deutschland aufgehen, dass die geschlossen werden. Ich bringe die katholische Gemeinde zu uns, weil die macht bei uns in Trittau macht die Kirche zu, die katholische. Jetzt sind sie bei uns in die Martin-Luther-Kirche eingezogen.
und halten dort Gottesdienst.
Halten dort ihren Gottesdienst und wir haben eine Maria aufgestellt mit einem Bänkchen. Ach. Und wir haben das Tabernakel oben auf den Hochaltar gestellt. Und ich habe einen Gottesdienst gehalten, als sie das erste Mal da waren und habe diese Dinge alle begrüßt im Raum. Und ich glaube, das geht ganz gut. Also das ist ein echter Gewinn für uns alle. Und da haben wir alle paar Monate haben wir ein Gespräch, wie es läuft. Und das ist mein Hauptjob, dass ich das so hinüberbringe. Und dann predige ich halt und mache Beerdigungen. Ich habe den jüngeren Kollegen gesagt, also die Taufen und die Trauungen macht ihr. Ich mache die Beerdigung. Okay. Da macht man auch nichts mehr falsch.
Naja.
Also.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ihr Podcast unter Pfarrers Töchtern. Dieser Name ist ja bewusst gewählt, weil mein Vater Pfarrer war. Ich fand es nur schon spannend, weil ich selber bin keine Pfarrerstochter, aber ich habe zwei Pfarrerinnen-Töchter. Ob es so anders ist, als Pfarrerstochter aufzuwachsen, also das scheint ja Teil ihrer Identität zu sein, aber ist es anders als Arzttochter oder Juristentochter oder Schweißertochter oder so? Also was macht es mit einem Menschen, Pfarrerstochter zu sein?
Man kriegt einfach hohe Maßstäbe angelegt. Ethischer Art, denke ich. Also meine Tochter hat das mal so ausgedrückt, ich bin geboren wie eine Hochspringerin, die eine sehr hohe Latte über sich hat. Okay. Und das Leben heißt, mein Leben heißt, ich muss da drüber springen. Ich glaube schon, dass das ein ganz gutes Bild ist. Also wir sind ja aufgewachsen insofern als Pfarrerskinder. Unser Vater war kein traditioneller Pfarrer, das heißt, er hatte nicht sein Talar jeden Sonntag an, sondern der hat sein Pfarrerdasein in der Familie so gelebt, dass wir halt jeden Morgen diese biblischen Texte gelesen haben. Wir haben jeden Morgen dieses wunderbare biblische Textauswahl von Jörg Zink gelesen, Womit wir leben können, heißt das Buch. Und es ist für jeden Tag eine Bibellese. Und am 16. August, das ist der Geburtstag meines Vaters gewesen, war dieser Text über den Freund. Und weiß ich bis heute. Und wir lesen also, haben wir immer jahrelang durchgelesen. In sehr schöner Übersetzung. Ich finde, der Jörg Zink ist ein sehr begabter Übersetzer gewesen. Und ich denke, dass man da eine besondere, anders als Juristen, die Juristensprache ist ja eine, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige, die Medizinersprache auch.
Ja, auf jeden Fall alles
und,
eigene Sprache.
Und die Theologensprache ist eine poetische und ich denke, du gehst, wenn du mit so einem Erbe, mit so einem kulturellen Erbe im Rücken gehst, hast du eine Sprachschule durchlaufen. Du hast irgendwie große Poesie, jahrelang große Poesie gehört, das kriegst du gar nicht mit. Du sagst dann, boah, wie langweilig und schon wieder der Text und so. Aber dann, wenn du älter wirst, dann entfaltet sich das. Und vor allem, ich wollte ja gar nicht Theologin werden, ich wollte ja Schauspielerin werden und bin dann so eher in die Theologie gestolpert.
Stolpert man von der Schauspielerin zur Theologin?
Nee, ich habe angefangen mit Theaterwissenschaft und Germanistik zu studieren. Und dann habe ich meinem Vater zuliebe, der gesagt hat, tu mir den Gefallen, schau wenigstens mal rein in die Theologie. Habe ich das Magisterstudium mit dem zweiten Nebenfach Theologie begonnen. Und das war nun allerdings ein Nebenfach, wofür ich so viel arbeiten musste, wie für die anderen beiden nicht zusammen. Und dann habe ich irgendwie nach dem 5. Semester gesagt, jetzt lohnt sich's auch noch Hebräisch zu lernen, dann machst du halt das Ganze. Nicht ahnend, dass ich dann tatsächlich Pfarrerin werden muss. Also ich habe diese ganze Geschichte mit unterscheide bitte Universitätsexamen und kirchliches, habe ich alles überhaupt nicht begriffen und habe mich dann vorgefunden als Vikarin, so kann man sagen. Und aber eigentlich wollte ich Theaterschauspielerin werden und sage heute zu meinen Freunden, ich habe wirklich gute Freunde, die im Theater arbeiten. Ich sage, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil ich darf heute meine eigenen Texte sprechen und muss nicht jeden Tag in irgendeiner anderen Unterhose auf der Bühne stehen.
Stimmt, so habe ich es noch nie gesehen, aber ja. Man sagt ja, dass der Pfarrberuf vererbt wird. Sind Sie die Einzige der Kinder, die Theologie dann gemacht hat?
Nein, mein älterer Bruder auch. Markus und ich, wir sind beide Theologen. Wir haben beide was anderes dazu gemacht. Also mein Bruder hat Volkswirtschaft dazu studiert und hat ja dann lange Jahre das Augustinum geleitet. Und ich habe eben diese journalistische Zusatzausbildung gemacht. Und das finde ich eigentlich fast das Spannendste und würde ich auch jedem Theologen und jeder Theologin empfehlen, dass man irgendein anderes Auge dazu hat. Dass man diesen theologischen Job macht, indem man ihn mit etwas anderes, Lebensweltliches in Reibung bringt. Weil dann, finde ich, beginnt die Theologie erst zu sprechen.
Ja, das stimmt. Ich meine, davon lebt ja auch der Podcast, den Sie mit Ihrer Schwester machen. Ich habe auch diese zwei Blickwinkel. Ich liebe ihn, ich verfolge ihn wirklich eigentlich, glaube ich, seit es ihn gibt und habe ihn auch vielfach weiterempfohlen. Ich habe mich auch oft wieder gesehen in Ihrer Geschwisterkonstellation. Ich habe auch eine jüngere Schwester, die dem Glauben und der Bibel deutlich kritischer als ich gegenübersteht. Und ich finde schon, dass Ihre Schwester manchmal natürlich auch, also sie ist natürlich so ganz toll in ihrer Analyse, aber natürlich auch manchmal hart. Und da habe ich mich gefragt, ob es leichter ist, wenn es eine Schwester ist, so eine Kritik an der Bibel aushalten zu können. Oder ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Also wenn dann Ihre Schwester sagt, na also das, wer glaubt denn das und so. Und ich denke mir, ach, das ist ja auch schon, gehört zu meinem Beruf, dass ich das auch glaube oder ernst nehme oder dem eine andere Bedeutung noch beimesse. Also worauf ich hinaus will, wie es Ihnen da geht mit dieser Geschwisterkonstellation, ob das eigentlich genau deswegen so gut ist, dass Ihre Schwester eben mehr Kritik üben kann, als es jemand Fremdes wäre und Sie sich da reiben mit den verschiedenen Blickwinkeln auf ja, die Bibel und ein,
Ich glaube, das wäre, ich lebe ja damit, seit ich studiert habe, dass in einem Zeitalter der Kritik der Kirche und der Bibel und des Glaubens. Also das ist das, woran man sich eigentlich in meiner Generation gewöhnt hat. Gerade eben, Sie haben ja meine beruflichen Stationen aufgezählt, als ich Rundfunkbeauftragte war und sozusagen das Anliegen der Kirche gegenüber den Journalisten zu vertreten hatte. Da ist man solchen Fragen ja die ganze Zeit begegnet. Und da ging es ja darum, sich irgendwie aus den kirchlichen Sozialisationen zu emanzipieren und da rauszukommen und so. Nee, ich kann meiner Schwester deswegen gut zuhören, weil sie gleichzeitig eine große Bewunderin dieser Texte ist. Also weil sie gleichzeitig versteht, dass es eine großartige Literatur ist und eine Weltsicht, die die Welt nicht verengt, sondern weitermacht. Und ich glaube, das ist es, warum ich ihr gut zuhören kann. Und wenn Sie jetzt nach der tieferen Ebene fragen, dann kann ich ihr auch deswegen zuhören, weil ich weiß, dass sie im Herzen viel frömmer ist als ich.
Das habe ich gelesen, dass Sie das mal gesagt haben. Was verstehen Sie da unter fromm?
Naja, dass sie so berührbar ist. Also wenn Sabine irgendwie in der Matthäus-Passion sitzt oder wenn sie in der Kirche sitzt und Jesu meine Freude singt oder so, dann schüttelt sie. Also die ist natürlich, das ist eine Sozialisation, aber es ist natürlich auch dieser Raum der Emotionen, wo bei mir dann schon eine größere Imprägnierung durch Gewöhnung ist. Okay. Ja. Und, oder auch durch einfach jahrelange Reflexion und sich in Distanz begeben. Oder Sabine hat einen ganz unmittelbaren Zugang zu diesen Texten und Liedern. Und ich sage immer im Scherz, du bist viel frömmer als ich, weil viel berührbarer noch als ich. Und dann lacht sie auch. Also sie widerspricht nicht in der Breitseite.
Jetzt kommt also dann der neue Podcast oder der alte neue Titel über die Heiligen. Was können wir uns da vorstellen? Also um welche Heiligen wird es gehen?
Ja, es geht
säkulare Heilige?
Frau Schnitzlein, es geht um unsere Heiligen. Also ich habe der Sabine schon vorgeschlagen, unsere erste Sendung oder erste Folge soll heißen Wir sind Papst. Weil wir im Grunde genommen die Menschen, die uns großen Eindruck machen, vorstellen. Ich werde jetzt nicht verraten, wen wir da vorstellen. Okay. Das werden Sie nicht. Also wir haben auch nur für ein Jahr jetzt geplant und das kann sich auch täglich und stündlich ändern. Aber unsere ersten vier oder so, wir werden die erste Aufnahme dann kurz vor Ostern machen, die haben wir schon festgelegt. Und wir sind beide sehr gespannt. Es wird noch einmal arbeitsintensiver als die Bibel-Podcasts, weil wir uns dann schon in das Leben von sehr, sehr, manchmal sehr, sehr komplexen Menschen einarbeiten möchten. Wir möchten ja auch weiter dieses Element der Lesung, das wir ja in den Bibel-Podcasts haben, wo Bibeltexte gelesen werden. Das heißt, wir werden ein bisschen darauf achten, dass das Menschen sind, die auch was Schriftliches hinterlassen haben, wo man die dann im O-Ton hört. Das heißt, man muss richtig da reintauchen und Bücher lesen und so, bevor man überhaupt anfängt. Deswegen wird der auf jeden Fall nicht 14-tägig, sondern monatlich sein, damit wir uns da auch reinarbeiten können. Aber wir hatten jetzt 4 Wochen zusammen Urlaub, Sabine und ich, und sind da jeden Tag spazieren gegangen. Wir sind beide miteinander gelaufen und haben uns da schon innerlich vorbereitet, und wir freuen uns fantastisch auf die neue Runde.
Schön. Ich freue mich auch schon sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, war der andere Podcast auch, oder war es klar, dass das so lange gehen würde? Nun ist die Bibel natürlich ein sehr großes Buch, aber 6 Jahre einen so erfolgreichen Podcast zu machen, das ist ja schon beachtlich. Also war Ihnen bewusst, auf was Sie sich einlassen, als Sie das begonnen haben?
Nee, das ist, kann ganz, ganz klar sagen. Mir geht es da mit dem Reiter über den Bodensee. Also außer, dass ich nicht tot umfalle. Aber Sie kennen die Geschichte von dem Reiter, der bei Eis sich verläuft oder verreitet und dann über den gefrorenen Bodensee reitet, und als er sich umdreht und erkennt, dass er die ganze Zeit hätte einbrechen können, fällt er tot vom Pferd. Ja. So ist die Geschichte mit dem Reiter über den Bodensee. Aber wenn ich zurückschaue, ich habe gedacht, wir sind in 2 Jahren durch. Und ich muss dann auch sagen, das hätte man auch machen können, wenn man das mit großzügigen Schritten gemacht hätte und mit so einer christlich-theologischen Auswahl, was sind denn die wichtigen Texte und so. Aber dann haben wir angefangen, wirklich das kleinteilig zu lesen und den ganzen Text der Bibel zu lesen, und haben so viele Fündlein gemacht, die wir gar nicht kannten, und Texte, die ich nie gepredigt habe, geschweige denn gelesen habe oder im Studium zur Kenntnis genommen habe oder in einer Vorlesung zur Kenntnis genommen habe, ganz neue Texte gesehen. Und das wurde dann so interessant, dass wir uns dann da aufgehalten haben und da aufgehalten haben. Und dann wurde es 6 Jahre, ja. Also ich dachte, wir sind nach 2 Jahren durch.
Toll. Dass der Podcast so erfolgreich ist, setzt Sie das sehr unter Druck oder freut Sie das einfach nur?
Nee. Also wir haben das ja auch ohne Erwartung angefangen. Das machen wir beim Neuen auch. Also das Schöne ist, erstens bei diesem Format wie Podcast, du kannst damit anfangen und kannst dann auch wieder aufhören. Und das Schöne am Alter ist, dass der Druck weg ist. Also ich muss keinem Kollegen mehr gefallen, und es muss auch kein Pfarrer, kein Professor oder wie auch immer, wird mir irgendwie sagen, das war jetzt falsch. Es hat übrigens auch nie einer geschrieben. Es hat nie ein Professor geschrieben nach dem Motto, dieser Textteil, den würde ich jetzt anders auslegen.
Aha, auch interessant. Also, aber hat nur kein Professor geschrieben, oder waren grundsätzlich alle immer eher einverstanden
mit? Nee, wir hatten von ich sage jetzt in Anführungsstriche bitte, in evangelikaler Seite, nach dem Motto, ihr macht Gott so runter, ja, und geht es denn? Also da hatten Leute auch Seelennot damit.
Ja, das
kann man verstehen, das haben wir auch zurückgeschrieben, dass wir das verstehen können, aber das muss ein aufrechter Christin sollte das aushalten können. Wir haben auch die anderen Briefe bekommen, von zum Beispiel ganz eindrücklich ein Mann, junger Mann, der seit seinem 13. Lebensjahr sicher wusste, dass er schwul ist und in einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen ist, in einer sehr frommen, und sich dann damit rumgeschlagen hat. Und der dann gesagt hat, danke für diesen Podcast, weil das hat mir ermöglicht, meinen Glauben zu behalten und mein Leben, so wie ich bin, zu leben. Das waren zum Beispiel solche. Oder es hat jemand geschrieben aus der Psychiatrie, der gesagt hat, ich war im brutalen Drogenentzug und nicht mehr bei mir und habe dann den Mose im Körbchen gehört. Und der Mose im Körbchen, das war dann ich. Und das hat mich durch diese Zeit getragen. Also da merkt man dann auch, dass diese Texte, auch wenn man sie redaktionskritisch oder wenn man sie in ihrer Wirkung ansieht und wenn man sie kritisch ansieht, sie haben ihre Wirkung. Du kannst gar nichts dagegen tun. Sie haben einfach ihre Wirkung. Deswegen war sich der Luther auch so ganz sicher, dass man nur die Texte freilassen muss. Lass sie frei und sie werden ihre eigene Wirkung entfalten. Sie werden Menschen trösten. Wir haben ja auch sowas wie eine Gemeindebildung. Wir haben also die treuesten Hörer Es gab jetzt kürzlich eine Untersuchung über die Hörer des Podcasts, aller Zeit-Podcasts, also der meistgehörten, da gehören wir dazu. Ich glaube, wir haben die ersten 20 oder sowas, die Hörer befragt. Und da war erstens kam raus, dass unsere Hörer die treuesten sind, dass die jeden Freitag alle 14 Tage pünktlich, wenn das nicht um 8 auf Sendung war, in Anführungsstrichen, kamen um 7:55 die ersten Beschwerden. Ja. Das ist ein paar Mal passiert. Ja, und da haben wir sozusagen auch eine Art, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, Gemeindebildung gehabt. Ja, also Reiter über den Bodensee. Schön.
Vielleicht kommen wir nochmal zum Thema Tod zurück. Zum einen habe ich irgendwo gelesen, dass das Grab ihrer Eltern mittlerweile aufgelöst wurde. Da hat mich der Gedanke bewegt, eben, was das für sie bedeutet. Also braucht man einen Ort, um sich zu erinnern? Offensichtlich nicht. Oder eben, wie ist das mit Orten, mit Gräbern oder so? Also braucht es einen Ort, um sich zu erinnern? Wie werden Sie das mal handhaben? Wissen Sie schon, wo Sie begraben werden?
Das weiß ich jetzt noch nicht endgültig. Also das war eine Diskussion unter uns Geschwistern. Mein Vater hatte also einen großen Granitstein als Grab. Da stand Georg Rückert Pfarrer drauf. Und es gab ziemlich viele Leute, die lange beim Augustinum, also bei diesem Unternehmen, das er gegründet hat, mit unserer Mutter zusammen angestellt waren, und die sind da oft hingegangen. Da gab es Leute, da war immer wieder ein Lichtchen auf dem Grab. Wir als Kinder, ich glaube, meine ältere Schwester war ab und zu da, aber sonst sind die, und mein Bruder glaube ich auch, also die älteren beiden, wir beide, sind so fast nie hingegangen. Das gehört irgendwie nicht zu... Das gehört nicht zu meinem Bedürfnis. Und die Sabine hat dann vor allem als dann die Frage ist, verlängern wir diese Grabpflege, hat die dann in sehr rigoroser Weise gesagt, nö, das braucht es doch nicht und weg damit und so. Dann gab es so ein bisschen Zögern in der Geschwisterschaft. Ich hatte jetzt auch keinen Grund. Ich meine, ich wohne jetzt wo auch immer. Ich habe da in Franken gelebt. Ich wohne jetzt oben bei Hamburg. Was soll ich in Pasing bei München ein Grab besuchen? Das ist das eine. Wir haben es dann aufgelöst. Und da gab es ein paar Leute, die darum getrauert haben, ja, die da regelmäßig ihre Verwandten und dann auch unseren Vater und unsere Mutter besucht haben. Die haben ein bisschen getrauert. Und ja, jetzt ist so eine Frage, es gibt jetzt an der Steilküste der Ostsee, wenn man bei uns Richtung, wo wir jetzt leben, nordöstlich von Hamburg Richtung Lübeck, wenn man da weiterfährt, dann kommt so die Steilküste der Ostsee. Und da gibt es einen Friedwald, den kriegt man erst gar nicht mit, ganz in der Nähe von einem hervorragenden Restaurant. Da geht man dann die Steilküste hoch, da sind Seeadler und alles Mögliche. Und dann sieht man plötzlich so kleine Plaketten an den Bäumen. Und dann kriegt man mit, dass das eine Art Friedwald ist. Und da kann man dann zu 8, zu 12, zu 6, zu 4 oder wie auch immer, sich so einen Baum kaufen. Und nachdem wir ja in einer Groß-WG wohnen, sind wir gerade am Überlegen, ob wir uns so einen Baum kaufen und dann jeder da an einer Wurzel oder was beerdigt wird. Und das Interessante daran ist, also für mich, ist, dass das an der Steilküste ist und man weiß, dass dann da vielleicht ein paar Jahrzehnte, vielleicht auch ein Jahrhundert in die Welt geht und in die Zeit geht und dann bricht das alles ins Meer. Und dann ist man dann verschwunden in dieser großen Vergänglichkeit der Natur. Das ist ein ganz schöner Gedanke, ja, finde ich. Also so, ich habe noch nicht über meinen Grabstein nachgedacht. Also ich kann mir eher vorstellen, sowas. Aber es sollte bitte ein Pfarrer dabei sein oder eine Pfarrerin. Ich bin auch häufiger im Sachsenwald und beerdige dort Leute. Also Pfarrer und Pfarrerinnen beerdigen ja die Leute auch im Friedwald.
Ja, klar. Mhm. Ja, das Schöne ist ja, ich war unlängst erst am Schwanenberg in Franken.
Genau, auch ganz schön. Ja. Auch ganz schön, ja. Mhm.
Ja. Wobei, ich habe schon einen Grabstein, deswegen.
Ja? Ja. Wo denn, in Wien? Ja. Echt? Ja, am alten Friedhof in Wien oder wo?
Ja, auf einem sehr kleinen Zentrum, das habe ich hier eh schon mal erzählt, aber den hat mir meine Schwiegermutter zum 40. Geburtstag geschenkt. Da hat sie mir eine Gruft geschenkt, weil ich mir früher immer gewünscht hatte, in der Gruft zu liegen. Ich würde es mittlerweile wirklich anders sehen, aber jetzt gibt es da schon die Gruft und den Grabstein, auf dem steht von guten Mächten wunderbar geborgen und dann unser Name.
Der steht schon da?
Liegt aber noch niemand drin.
Also, aber ist super, aber ich muss ehrlich sagen, eine Gruft ist dann schon nochmal eine Alternative. Aber es ist ein bisschen gruselig ist es schon, dass da der Grabstein schon wartet auf einen, oder?
Ach, Das stört mich nicht so sehr. Es war eher, also ich fand es ein überraschendes Geschenk zum 40. Geburtstag.
Sie hat's ja, finde ich auch.
Sie hat's lieb gemeint.
Nein, ich finde, die hat Humor, die Frau.
Ja. Ich habe im Internet eine ganz berührende Predigt von Ihnen gefunden. Da ging es eben auch darum, wenn Menschen das Bedürfnis äußern, gehen zu dürfen, wenn sie lebenssatt sind, haben Sie es, glaube ich, genannt. Und dass Sie das auch wichtig finden, wie, ja, erstmal vielleicht können Sie dazu noch was sagen, eben zu diesem Wunsch auch gehen zu dürfen, dass es dann manchmal schwierig ist, wenn die Verwandten sagen, jetzt kämpf doch noch, mach doch weiter oder so. Also auch ja, wie Sie das erleben als Pfarrerin oder von außen. Und aber auch selbst, ob es bei Ihnen schon mal das Gefühl gab, jetzt reicht's, also nicht mit dem Leben, aber halt auch bei Dingen, ist es einfach gut, wenn es jetzt zu Ende ist.
Da gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob Sabine sich daran erinnert, meine kleine Schwester, beim Tod unseres Vaters, da hat sie gesagt, bleib doch da. Und dann hat er gesagt, tu mir das nicht an oder so ähnlich. Also er hat die Frage sozusagen abgewehrt und hat gesagt, das mach mir es doch nicht jetzt noch schwerer, ich gehe jetzt und mach mir diesen Abschied nicht schwer. Und das habe ich, vor 2-3 Jahren habe ich einen sehr lieben Menschen ein Jahr begleitet zum Sterben. Und da konnte ich sehr gut sehen oder auch miterleben oder mitfühlen, wie das ist, wenn man sozusagen vom Leben noch was erwartet. Und wenn dann irgendwann mal der Punkt ist, wo man sagt, jetzt reicht's. Das kann passieren. Das ist wie wenn man ein Glas zu Ende getrunken hat. Also der Thomas, den ich da begleitet habe, der hat am Freitag gesagt, Johanna, ich will jetzt nicht mehr leben. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich. Der war sehr schwer krank. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist er gestorben. Und ich denke, das hat sehr viel mit der inneren Haltung zu tun. Und ich finde, man sollte Leute, die gehen wollen, denen sollte man es nicht schwer machen, indem man ihnen die eigenen Schmerz noch aufbürdet. Erzählen übrigens auch Krebskranke häufig, dass sie selber krank sind und mit der Krankheit hadern und mit dem Tod kämpfen. Und dann kommen andere und erzählen ihnen, ich habe auch einen Krebs oder ich habe das und das erlebt, um sozusagen ihr eigenes schmerzliches Erleben daneben zu legen. Vielleicht ist das auch das Signal, ich kann verstehen, wie es dir geht. Aber derjenige, dem das dann auch noch draufgelegt wird, der sagt sich, warum kommen jetzt alle zu mir und erzählen mir von ihrem eigenen Leiden? Ich habe jetzt eigentlich selber genug. Und warum erzählen sie von sich? Warum fragt mich eigentlich keiner, wie es mir geht? Und das sind so Erfahrungen, die ich gerade rund um den Tod von dem Thomas gemacht habe. Und bei dem habe ich richtig schön auch lernen dürfen, wie man das Leben noch genießt und wie man es dann verabschiedet. Das geht. Der war sehr, sehr krank. Der wusste auch, dass er sterben muss und hat es in einer ganz eleganten, graziösen Weise getan. Wir haben noch ein bisschen quirliert, hat er immer gesagt. Lass uns noch ein bisschen quirlieren. Das ist ein Gedicht von Wilhelm Busch. Das ist, da sitzt ein Vogel auf dem Baum und da kommt der Kater entlang und er weiß, er wird jetzt vom Kater leider unaufhaltsam gefressen und dann beschließt er noch ein bisschen zu quirlieren. Okay. Ja.
Finden Sie es wichtig, eben auch Dinge, die zu Ende gehen, eben also Abschiede zu gestalten? Ich war zum Beispiel ja bei Ihrer Abschiedsvorlesung dann in Erlangen und so, das war sehr, sehr schön. Aber eben zu sagen, jetzt bringen wir das würdevoll zu Ende, dann kann auch wieder was Neues beginnen. Also wie wichtig sind Ihnen Abschiede?
Ja, also es muss nicht alles ritualisiert sein. Aber ich finde, dass man mit diesen Lebensabschnitten oder mit dem Abschluss von Beziehungsnetzen oder Lebensbegleitern schon sehr bewusst umgehen sollte, finde ich. Und wenn ich jetzt meine Biografie anschaue, dann habe ich ja, ich sage jetzt mal, vielleicht 5 Berufe hintereinander gelernt. Ich habe ja lauter Berufe gemacht, wo ich Autodidakt war. Ich wurde Chefredakteurin des Bayerischen Sonntagsblatts und hatte niemals eine Schreibmaschine, geschweige denn einen Computer bedient, hatte bis dahin mit der Hand geschrieben. Ich musste das alles immer wieder lernen. Und dann machte sich eine Tür auf und nach 5 Jahren, ich habe eigentlich ungefähr alle 5 Jahre einen neuen Beruf gelernt, macht er sich die wieder zu. Und dann geht man einen nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist eine sehr tolle Erfahrung, dass man dann von einem Raum in den anderen geht. die bleiben schon auch. Also ich kriege schon auch noch Anrufe aus anderen Leben, wo ich dann mir überlegen muss, wie dieser Mensch heißt oder so. Wo ich dann merke, mein augenblicklicher Raum ist voll mit anderen Namen. Kennen Sie? Das macht wahrscheinlich auch, wenn man eine Pfarrstelle wechselt, ist das, glaube ich, auch so, dass man eigentlich ein neues Leben mit neuen Netzwerken, neuen Namen und so beginnt. Und ich finde das... Es ist eine innerliche Arbeit, also ich muss jetzt keine Sträuße legen oder Grenze verbrennen oder sowas, aber es ist eine innerliche Arbeit zu sagen, so ich schließe jetzt hiermit ab. Oder als ich war jetzt in Thessaloniki 10 Monate und da musste ich mir überlegen, ob ich das nochmal verlängere. Das ist mir wirklich schwer gefallen, weil es da ganz, ganz toll war. Aber es gab dann andere Maßnahmen, also auch andere Herausforderungen und dann habe ich im Februar schon gesagt, okay, im Juni schließt du dieses ab. Und dann hältst du Verbindung und so, das schon, aber innerlich gehst du dann einen Schritt weiter. Und das finde ich ist eine wichtige innere Arbeit. Ja.
Zum Schluss nochmal wieder zum Ende. 2 Dinge. Ich habe gelesen, Sie haben irgendwo gesagt, dass Ihr Lieblingsbibelspruch eigentlich der ist, der ja so oft in der Bibel vorkommt, nämlich fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, ich liebe es auch sehr. Klappt es bei Ihnen? Sind Sie furchtlos? Sind Sie mutig?
Also das sagen manche Leute, ich empfinde es nicht so. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren halt von heute auf morgen Pfarrerin in Jerusalem mache oder Pfarrerin in Thessaloniki oder Pfarrerin in Trittau oder dass ich ohne eine Ahnung Professorin in Erlangen werde oder so. Ich habe eigentlich alles immer irgendwie gemacht, weil andere mir das zugetraut haben, so kann man es vielleicht sagen. Und da lernt man, da gewöhnt man sich das Fürchten ein bisschen ab, weil man mit der Zeit weiß, irgendwie wirst du es schon hinwursteln oder so. Ich fürchte mich eigentlich, ich würde nie sagen, ich fürchte mich vor nichts, aber ich fürchte mich eigentlich ganz, ganz, ganz selten.
Ich habe auch aus mehreren Predigten auch herausgelesen, dass Sie an ein Leben nach dem Tod glauben, aber dass es ganz, ganz anders sein wird. Da nochmal, also es wird ganz anders sein, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, überhaupt was zu sagen. Glauben Sie, dass wir uns wiedersehen? Glauben Sie, dass wir uns wieder erkennen, wieder spüren dort in dieser anderen Welt?
Also, ich fange mal woanders an. Ich fange mal dort an, wo ich Sie frage, ob Sie sich vor 30 Jahren hätten vorstellen können, dass Sie auf einen Klick das Weltwissen zu sich herholen können. Das hätte kein Mensch, war nicht vorstellbar. Also die Vorstellung, dass es einen allwissenden Gott gibt, der sich sozusagen uns merkt, jedes Ich, jedes Tier, jeden Menschen, jedes Eichhörnchen, jedes Känguru, das kommt einem näher, wenn man diese Erinnerungstechnologie, die wir da jetzt praktisch vor uns haben,
Das ist ein sehr guter Vergleich, das habe ich mir noch nie überlegt.
Das hätte man sich nie, also ich weiß noch das erste Mal, wie ich meinen Namen aufgerufen habe. Wann war das? Das war vielleicht 99 oder sowas oder 98 und kam ich mir vor wie beim jüngsten Gericht, weil es waren dann meine ganzen Vorlesungen und meine ganzen Vorträge und alles, was ich in meinem Leben jemals irgendwo abgelegt habe, ich da wieder vorgefunden und habe mir gedacht, das ist wie beim jüngsten Gericht. Also das heißt, will sagen, es gibt so viel, was wir uns nicht vorstellen können und was wir jetzt in unseren Lebzeiten erlebt haben, was passiert. Ja? Und vor allem auch dieses Weltgedächtnis und diese Weltkommunikation. Das ist die eine. Deswegen bin ich da demütig und denke, wenn uns viele, viele religiöse Schriften, seien sie christlich, jüdisch, buddhistisch oder wie auch immer, eine Präsenz unserer Individualität versprechen oder heißt es versprechen oder einfach ankündigen. Ich weiß nicht, ob man sich darauf freuen soll, das weiß ich nicht. Das ist das eine und das andere sind diese schwebenden Ostergeschichten, wo der Jesus ja eine vollkommen andere Existenz und eine andere Figur und ein anderes Aussehen oder wissen wir ja nicht. Die Jünger begegnen diesem Jesus und es gibt dann, oder Jüngerinnen, und es gibt dann 3 Merkmale, die ich den biblischen Ostergeschichten entnehme. Das eine ist, der Jesus ruft der Gärtner im Garten ruft die Maria Magdalena und ruft ihren Namen und sagt Maria und dann erkennt sie ihn. Mhm. Also wenn ich das abstrahiere und sage ich, in der Art, wie wir andere ansprechen, sind wir wiedererkennbar. Und Dann gibt es diese Montagsgeschichte, diese Ostermontagsgeschichte, wo die Wanderer nach
Emmaus.
Ja, genau, nach Emmaus. Ich bin da auch schon gewandert. Wo die Wanderer nach Emmaus da diesen Begleiter bekommen, der mit ihnen das Brot bricht. Und dann sage ich, an der Art, wie wir Gemeinschaft schaffen, sind wir wiedererkennbar. Und dann gibt es die Thomas-Geschichte, an den Wunden sind wir wiedererkennbar. Ich denke, das sind vielleicht diese drei Dimensionen, wo ich mir sage, vielleicht, also aus den biblischen Geschichten haben wir drei Dimensionen der Wiedererkennbarkeit. Und dann gibt es ja natürlich die wunderbare Geschichte vom Karl Barth, die kennen Sie wahrscheinlich, wie er gefragt wird von einer älteren Dame, Herr Barth, werden wir unsere Lieben wiedersehen? Und er dann in seinem unnachahmlichen Schweizer Dialekt sagt, ja, aber die anderen auch.
Ganz zum Schluss, bei Ihrem Tod, wer soll dabei sein?
Meine Tochter, wenn sie Zeit hat.
Und Ihre letzten Worte?
Meine letzten Worte, herrlich war's.
Danke, Johanna Haberer. Herrlich war es mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Wir werden natürlich alles in Shownotes verlinken, den neuen Podcast und die alten. Und ganz vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war Über das Ende, Folge 58. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.